Liebe Zuhörer unseres Radios, wir haben gehört, dass wir im Sakrament der Eucharistie nicht nur sozusagen die Vereinigung der Seele mit Christus erleben, das ist natürlich auch das Entscheidende und Wichtige, sondern dass wir auch mit den Nächsten verbunden sind, dass wir also über Christus mit allen Menschen in Kommunion, in Gemeinschaft stehen. Und wenn man das wirklich aufgreift, dann kann es kein Auseinanderklaffen geben von Kult, also von der Feier der Eucharistie und von der Ethik im Alltagsleben. Das greift dann der Papst in der Nummer 15 seiner Enzyklika über die Liebe, die ich in dieser Mittagszeit immer auslege, auf. In der Geschichte vom reichen Prasser, vom Endgericht und vom barmherzigen Samariter. Sie wissen, dass dieser reiche Prasser, der unbarmherzig gelebt hat, seinen mitleidenden Brüdern und Schwestern das Nötige vorenthalten hat, im Feuer brennt. Jesus greift sozusagen diesen Notschrei auf und bringt ihn uns. Diesen Schrei, dieses Reichen, um uns zu warnen und uns den rechten Weg zu zeigen. Auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter bringt zwei wichtige Klärungen. Damals in Israel war es so, dass die Solidargemeinschaft nur dem eigenen Land und dem Volk galt. Christus entgrenzt. Der Nächste ist jeder, der in Not ist. Der Begriff Nächste wird also universalisiert und bleibt doch konkret. Was heißt konkret? Dass ich nicht mich in eine unverbindliche Fernstenliebe zu flüchten habe, sondern hier und jetzt, wo Menschen in Not sind, zu helfen habe. Der praktische Einsatz ist verlangt. Und es ist dann bleibende Aufgabe der Kirche, diese Verbindung von Weite, jeder Mensch trägt Gottes Antlitz, ist mein Nächster, und Nähe, nämlich hier und jetzt, wo Not da ist, zu helfen, immer wieder ins praktische Leben ihrer Glieder hinein auszulegen. Das wird dann besonders in der Rede im Gleichnis zum letzten Gericht, vom Endgericht, unterstrichen, wo Christus Matthäus 25,40 sagt, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Der Papst geht dann in der Nummer 16 der Frage nach, der Doppelfrage nach, kann man Gott lieben? Wir sehen ihn doch nicht. Keiner hat Gott gesehen, sagt die Heilige Schrift doch. Wie kann ich etwas lieben, was ich nicht sehe? Und kann man die Liebe gebieten, wenn Liebe wesentlich ein Gefühl ist? Feeling, wie die jungen Leute heute sagen, kann man ein Gefühl dann anordnen sozusagen? Also es gibt schon mehrere Einwände gegen diese Sicht der Liebe. Der Papst legt dar, dass Gott nicht einfach unzugänglich geblieben ist. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat sein Angesicht gezeigt in seinem Sohn. Er hat sich sichtbar gemacht. Im Johannesevangelium heißt es, dass wir in Jesus Christus den Vater schauen können. Der Papst spricht von einer vielfältigen Sichtbarkeit Gottes. Und das geschieht ja jetzt in einer nicht direkten Sehbarkeit, sondern eben in der Geschichte der Offenbarung im letzten Abendmahlsaal. Das Herz, das am Kreuz für uns durchbohrt wurde, die Erscheinungen des Auferstandenen, seine Großtaten, alles, was er in seinem irdischen Leben getan und gewirkt hat. Und er meint dann, dass Christus immer neu auf uns zugeht, durch Menschen, in denen er durchscheint. Eine schöne Formulierung, durch Menschen, in denen er durchscheint, die also transparent sind für Gott, die nicht durch das eigene Ich, eigene Interessen, das Ebenbild Gottes in sich gleichsam verdunkeln, sondern Christus durchleuchten lassen. Wir begegnen ihm in seinem Wort, im Wort der Heiligen Schrift, in den Sakramenten. Alles, was sichtbar an Christus war, sagt Papst Leo der Große, ist in die Sakramente eingegangen. Besonders in der Eucharistie, wo wir ihn essen können, aufnehmen können. Ich habe schon dargelegt, dass wir diese Speise jetzt zwar vom Äußeren, vom Material der Hostie her, von der Oblatte her in uns verwandeln, aber von der geistlichen Wirkung her ist es genau andersherum. Wir werden sozusagen in Christus hineingezogen. Also in der Liturgie der Kirche, in ihrem Beten, in der lebendigen Gemeinschaft der Gläubigen erfahren wir die Liebe Gottes. Wir nehmen ihn wahr und lernen so, seine Gegenwart in unserem Alltag zu entdecken. Es wird dann auch deutlich, dass in diesem Prozess der Begegnung die Liebe nicht nur ein Gefühl sein kann, denn Gefühle kommen und gehen. Der Papst schreibt wörtlich, das Gefühl kann eine großartige Initialzündung sein, aber das Ganze der Liebe ist es nicht. Der Papst hat ja eingangs von dem Prozess der Reinigung gesprochen, dem die erotische Liebe unterzogen wird, die ja zunächst einfach nur eine begehrende, auf sich selber ausgerichtete ist. Und so ist es auch hier. Unser Verständnis von Liebe muss gereinigt sein. Es kann nicht einfach nur ein Gefühl sein. zur Reife der Liebe gehört es, dass alle Kräfte des Menschen einbezogen sind, sozusagen eine Ganzheit integriert. Wille und Verstand des Menschen, so der Papst, sind auf den Plan gerufen. Und das bedeutet dann, dass Liebe niemals fertig und vollendet da ist. Sie wandelt sich im Lauf des Lebens, sie reift und bleibt sich gerade dadurch treu. Dann zitiert er etwas, was er schon beim Weltjugendtag gesagt hat. Jemand lieben, das heißt, idem velle atque idem nolle. Er zitiert diesen lateinischen Satz auf Deutsch. Dasselbe wollen und dasselbe abweisen. Das haben die Alten als den eigentlichen Inhalt der Liebe definiert. Man kann auch sagen, Liebe ist diffusum sui, verströmen seines Selbst. Das einander ähnlich werden, so der Papst, das zur Gemeinsamkeit des Wollens und des Denkens führt. Die Liebesgeschichte zwischen Gott und dem Menschen besteht eben darin, dass diese Willensgemeinschaft in der Gemeinschaft des Denkens und Fühlens wächst und so unser Wollen und Gottes Wille immer mehr ineinander fallen. Der Wille Gottes ist nicht mehr ein Fremdwille für mich, der mir Gebote von außen her auferlegt, sondern mein eigener Wille heraus, aus der Erfahrung heraus, dass in der Tat Gott mir innerlicher ist als mir selbst. Dann wächst Hingabe an Gott, dann wird Gott unser Glück. Und dann sind auch seine Worte und seine Weisungen an uns nicht eine Zumutung, die von außen her an uns herangetragen wird, sondern wir sind innerlich bereit. Das heißt, wir müssen uns immer mehr einschwingen auf die Absichten und das, was Gott will. Und dann wird es nicht jetzt so ein Gehorsam sein, der mir von außen her durch Gebote und Weisungen der Kirche und der Heiligen Schrift auferlegt wird, sondern ich bin bereit. Ich bin bereit für den Ruf des Herrn, wenn er mich ruft, weil ich sozusagen ganz auf dieser Wellenlänge bin. Weil ich gelernt habe, im Lauf des Lebens immer mehr von mir abzusehen, auf Christus ähnlich zu werden. Und dann bin ich auch bereit für den Ruf. Sie können das manchmal so sehen, wenn Sie etwa Ordensschwestern sehen, die 40, 50 Jahre lang bei einem karitativen Orden waren und wirklich ganz ihr Leben im Dienst für die Kranken hineingestellt haben. Da ist viel Abgeklärtheit auf dem Gesicht dieser Menschen zu sehen, die wirklich ein ganzes Leben lang gedient haben. Und da spüren sie eine große Ähnlichkeit zu Christus. Und wenn dann der Ruf des Herrn kommt, ist er nicht etwas Fremdes oder etwas, was mich völlig überfordert, sondern ich bin bereit. Und das kann dann auch mal sein, bis es zu diesem letzten großen Ruf kommt, wo es vielleicht heißt, das Leben für Christus zu geben. Aber dem sind viele Prozesse des Loslösens und ganz auf Christus sich Einlassens vorausgegangen. Ich denke an Maximilian Kolbe, der dann bereit war, diesen letzten Schritt auch zu gehen. Ich wünsche Ihnen diese Gnade, dass sie dasselbe wollen und denken wie Christus und dasselbe nicht wollen, was auch Christus nicht will. Das ist so nach der Definition der Alten die Liebe. Wir werden dann morgen diesen ersten Teil dann ganz abschließen können. Der zweite wird dann kürzer zu fassen sein. Es geht um das Liebestun der Kirche als einer Gemeinschaft der Liebe, also die praktischen Konsequenzen aus der theoretischen Grundlegung, die im ersten Teil stattgefunden hat. Auf die Fürsprache der Gottesmutter, der Engel und Heiligen des Himmels, segne, heile und behüte sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.